Ja, wie der Ulf schon in seiner Begrüßung gesagt hat, wir Menschen können Gottes Schönheit in seiner Schöpfung bewundern. Und wir gehen teilweise sehr weit, um diese Schönheit sehen zu können. Wir suchen sie in den Tiefen der Ozeane, wir suchen sie in den Höhen der Berggipfel und wir suchen sie sogar in den Weiten des Universums. Dabei brauchen wir eigentlich gar nicht so weit gehen, um Gottes Schönheit zu sehen. Wir können sie schon in uns selbst sehen, wenn wir darauf achten. Gott hat uns Menschen wunderbar erschaffen, nach seinem Ebenbild. Er hat uns nicht nach seinem physischen Ebenbild geschaffen, er hat ja gar keins. Er hat uns nach seinem geistigen Ebenbild erschaffen. Gott ist Geist, heißt es im Johannes 4, 24, und Gott ist Licht. So steht es im 1. Johannes 1, Vers 5. Und wir Menschen, wir haben einen freien Willen von Gott bekommen. Wir lieben, wir reflektieren, wir haben geistliche Werte, wir denken über das Universum nach und sogar über die Ewigkeit. Wir können nicht anders, weil wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Das sind Eigenschaften, die Gottes Wesen ausmachen. Das ist, was es heißt, nach Gottes Ebenbild. Und dennoch können wir auch in unseren physischen Körpern Gottes Schönheit sehen. Ein Bischof und Kirchenvater namens Augustinus Aurelius, der im 4. Jahrhundert lebte, hat mal gesagt: Die Menschen bestaunen die Gipfel der Berge und die ungeheuren Fluten des Meeres und die weit dahinfließenden Ströme und den Saum des Ozeans und die Kreisbahnen der Gestirne und achten nicht auf sich selbst. Wenn wir auf uns selbst achten, können wir Gottes Schönheit sehen. Wir sind so kunstvoll und wunderbar geschaffen worden. Und es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie unser Leben entsteht und wie es funktioniert. Und auch David beschreibt das sehr klar und sehr schön in der Bibel, im Psalm 139. Lass uns mal gemeinsam lesen, wie David es im Psalm 139 beschreibt, ab Vers 13. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. In Gottes Augen sind wir etwas ganz Besonderes. Wir sind die Krönung seiner Schöpfung. Du und ich, wir sind Wunder Gottes. Der Titel meiner Predigt ist Mit Gottes Augen sehen. Und ich werde heute darüber reden, wie Gott uns sieht und worauf er achtet. Dann werde ich darüber reden oder dem gegenüberstellen, worauf wir Menschen achten und wie wir sehen, im Gegensatz zu Gott. Und zum Schluss werde ich darüber reden, wie gesegnet wir Christen doch eigentlich sind, weil wir von Gott die Fähigkeit erhalten haben, einander mit Gottes Augen zu sehen und obendrein auch noch Jesu Vorbild haben, dem wir nun nachfolgen können. Und wie wir gerade gelesen haben, sagt David: Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Du wurdest von Gott im Leib deiner Mutter kunstvoll gebildet. Und ich will mal einen kurzen Exkurs in die Anatomie und Physiologie des menschlichen Körpers machen und dabei zwei Aspekte herausstellen, die mich persönlich sehr inspirieren. Der erste Aspekt ist die Entstehung menschlichen Lebens. Du wurdest aus zwei Zellen erschaffen. Einer Zelle von deiner Mutter und einer Zelle von deinem Vater. Und natürlich wissen wir, was vorher noch zwischen den Eltern passieren musste, aber darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Aber diese beiden Zellen hatten in ihren Zellkern jeweils 23 Chromosomen mit einer Vielzahl von Erbinformationen deiner Eltern. Die Zelle von deiner Mutter hatte die Hälfte der DNA von ihr in sich und die Zelle von deinem Vater die Hälfte der DNA von ihm. Und während diese beiden Zellkerne miteinander verschmolzen und sich die 23 Chromosomen deiner Mutter an die 23 Chromosomen deines Vaters hefteten, entstand eine neue Zelle, die bereits alle Kennzeichen von dir als Individuum in sich trug. Ab diesem Moment entstand ein neues Leben und eine rasante, kontinuierliche Zellteilung wurde in Gang gesetzt. Ab dem Augenblick stand schon fest, ob du ein Junge oder ein Mädchen werden würdest, welche Veranlagungen du haben würdest und wie du aussehen würdest, ob deine Augen grün, blau oder braun werden würden. Womit wir auch schon im zweiten Aspekt sind, das menschliche Auge. Deine Augen sind definitiv ein geniales, schönes Wunderwerk Gottes. Während der frühen embryonalen Entwicklung mussten sich 1 Million optischer Nerven aus deinem Gehirn kommend mit 1 Million optischer Nerven in deinen Augen verbinden, damit du überhaupt die Sehfähigkeit erlangen konntest. Und dabei musste jeder einzelne dieser Millionen Nerven seinen exakten Partner finden, damit deine Augen funktionieren. Und ich habe mal gehört, dass im embryonalen Alter von ungefähr 4 Monaten unsere Augenlider, die bis dahin eine geschlossene Hautdecke vor den Augen bilden, wie mit einem Skalpell fein durchtrennt werden, sodass wir zum ersten Mal unsere Augen öffnen und sehen können. Das menschliche Auge ist das komplexeste und wichtigste Sinnesorgan des Menschen. Mit dem Auge nehmen wir rund 80% aller Informationen aus unserer Umwelt wahr, die wir dann im Gehirn verarbeiten. Wir können etwa 150 Farbtöne aus dem Spektrum des sichtbaren Lichtes unterscheiden und bis zu 500.000 Farbempfindungen kombinieren. Und ich finde total faszinierend, wie unsere Augen überhaupt sehen können. Und ich versuche es mal vereinfacht darzustellen. Wir alle wissen, um überhaupt sehen zu können, brauchen wir Licht. Wir brauchen eine Lichtquelle, wie zum Beispiel die Sonne. Aber wir brauchen auch etwas, das das Licht reflektiert, zum Beispiel ein Gegenstand. Und von der Lichtquelle breitet sich das Licht in alle Richtungen aus. Und trifft das Licht oder treffen die Lichtstrahlen auf diesen Gegenstand, werden sie von diesem Gegenstand reflektiert. Und wenn unsere Augen nun auf diesen Gegenstand blicken, trifft ein Teil des Lichtes in unsere Augen hinein, strahlt das Licht in unsere Augen hinein und treffen auf unsere Augenlinse, wo das Licht gebrochen wird, also in seiner Richtung abgelenkt wird. Und da unsere Augenlinsen konkav sind, also nach innen gewölbt, wird das Licht hinter der Linse gebündelt. Die Lichtstrahlen werden gebündelt und treffen an einem Punkt der Netzhaut zusammen und lassen so ein Bild entstehen. Und dieses Bild ist natürlich viel kleiner als das Original und steht auch noch kopfüber. Das macht aber nichts, weil unser Gehirn die Fähigkeit hat, dieses Bild schnell umzurechnen und über die Sehnerven die Informationen, die es erhält, im Gehirn richtig zusammenzusetzen, sodass wir klar und deutlich sehen können. Unsere Augen gehören zu den aussagekräftigsten Körperteilen. Sie zeigen unser Innerstes, ob wir wollen oder nicht. Es heißt, die Augen sind das Spiegelbild der Seele. Du kannst noch so schön lächeln, wenn deine Seele traurig ist, werden es deine Augen verraten. Mit den Augen können wir Signale senden und empfangen. Und wie wichtig die Augen für unser Leben sind, können wahrscheinlich nur diejenigen beurteilen, denen das Augenlicht fehlt. Wenn unsere Augen schon so perfekt gemacht sind und so vieles sehen und wahrnehmen, wie werden dann wohl Gottes Augen sein? Wie sieht Gott mit seinen Augen? Was sieht Gott mit seinen Augen? Und wir bleiben mal im Psalm 139 und lesen mal von Anfang an, ab Vers 1. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon, genau. Herr, von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich, zu hoch, dass ich es je begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich leiten. Aus diesen Versen geht deutlich hervor, Gott sieht alles. Nichts ist ihm verborgen. Und ich verstehe nicht genau, wie das alles funktioniert, aber irgendwie funktionieren seine Augen zusammen mit seinem allgegenwärtigen Geist. Gott ist nicht limitiert, wie wir Menschen, weder im Raum noch in der Zeit und kann deshalb jeden Menschen überall und jederzeit sehen. Er kann sogar in die Zukunft schauen. Worauf sind Gottes Augen gerichtet? Gottes Augen sind vor allem auf die Wege der Menschen gerichtet. Das ist, worauf er achtet. Gott sieht das Gute und das Böse in uns Menschen. Und er wird jedem Einzelnen seinen verdienten Lohn geben. Und wir lesen mal passend dazu in der Offenbarung, Kapitel 22, ab Vers 11. Wer Unrecht tut, mag weiter Unrecht tun. Und wer an Unreinheit gefallen hat, mag sich weiter verunreinigen. Wer aber so handelt, wie es recht ist, soll weiterhin das Rechte tun. Und wer ein geheiligtes Leben führt, soll weiterhin so leben, wie es Gott gefällt. Ja, ich komme bald, sagt Jesus, und bringe jedem den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Gott wird jedem Menschen das geben, was seine Taten verdienen, heißt es hier. Er wird alle Menschen entweder belohnen oder bestrafen. Und in Lukas 12 zum Beispiel redet Jesus darüber, dass Gott die Menschen gerecht beurteilen wird. Gott ist nicht ungerecht. Er differenziert zum Beispiel zwischen den Menschen, die ihn kennen und ihn nicht kennen. Er bezieht alle Faktoren und Umstände in sein Urteil mit ein und er urteilt gerecht. Er sieht, wie und unter welchen Umständen du aufgewachsen bist. Er weiß, wer deine Eltern waren und wie sie dich erzogen haben. Er weiß, wann du zum ersten Mal zur Sünde verführt wurdest. Er weiß aber auch, wann du jemand anders zum ersten Mal zur Sünde verführt hast. Er sieht, in welche Richtung du dich entwickelt hast, zu Gott hin oder von ihm weg. Er kennt dich durch und durch. Und er weiß, ob wir ihn lieben oder nicht. Und ich denke, das ist, was ihn am meisten interessiert, wenn er sich unser Leben anschaut. Haben wir zu Lebzeiten an ihn geglaubt und ihn geliebt? Sind wir zu Lebzeiten von unseren Sünden umgekehrt? Sind wir zu Lebzeiten seinem Sohn nachgefolgt? Das ist, was dann zählen wird. Und ich lese mal weiter im 1. Samuel 16, Vers 7, wie Gott urteilt und worauf er achtet. 1. Samuel 16, 7. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt. Ich aber sehe ins Herz. Wir Menschen sehen und urteilen anders als Gott. Wir sehen oft nur, was an der Oberfläche schwimmt. Und im Vergleich zu Gott sehen wir nur Schatten und Umrisse. Wir sehen wie durch einen Schleier hindurch. Wir haben oft nur eine verzerrte und selektive Wahrnehmung. Wir filtern unsere Wahrnehmungen und gleichen sie mit unserer Weltanschauung ab. Unsere Weltanschauung aber wurde im Laufe der Jahre geprägt. Unsere Erfahrungen mit Menschen haben sie geprägt. Und wir beobachten und interpretieren unsere Umwelt und ziehen daraus unsere Schlüsse. Das Problem ist aber, dass unsere Wahrnehmung getrübt ist. Sie ist nicht exakt. Jemand hat mal gesagt, dass wir unsere Umwelt nicht so wahrnehmen, wie sie ist, sondern wie wir sind. Woran liegt das? Wir Menschen, also ich denke, wir kennen die Antwort. Also wir achten mehr auf das Schlechte oft. Und ich denke, der Grund dafür ist Sünde. Sünde in unserem Leben. Und Die Sünde verdunkelt unseren Blick, sie verdunkelt unser Leben, so dass wir nicht mehr klar sehen können. Und ich erinnere mich an Situationen, in denen ich, nachdem ich gesündigt hatte, schlechter über mich selbst und über andere, selbst über Geschwister dachte, als es gesund gewesen wäre. Das ist, was Sünde mit uns macht. Sie trübt unseren Blick. Und dann passiert genau das, was Jesus in Matthäus 7 beschreibt. Wir versuchen, den Balken im Auge unseres Bruders herauszuziehen und merken nicht, dass wir einen Balken in unserem eigenen Auge haben. Und die meisten Menschen in dieser Welt haben ihren Balken noch nicht aus dem Auge gezogen. Wie kann man sehen, wenn man einen Balken im eigenen Auge hat? Gott ist kein Mensch und hat dementsprechend keine menschlichen Schwächen, wie zum Beispiel Selbstsucht oder Subjektivität oder Unsicherheit oder Neid oder Lüsternheit. Gott ist herzensgut und er sieht uns mit liebenden Augen an. Seine Liebe ist konstant. Und wenn man jemanden liebt, dann sieht man vor allem das Gute in demjenigen. Dann fallen einem plötzlich so viele gute Eigenschaften in demjenigen auf, oder? Schwierig ist es, wenn wir nicht lieben. Dann sind uns die Menschen gleichgültig. Und wenn, dann fallen uns eher die schlechten Dinge auf. Vor gut 2 Wochen hatte ich einen Konflikt mit einem Arbeitskollegen, den ich anrief, weil ich auf seine Hilfe angewiesen war. Und dieser Kollege hat keinen besonders guten Ruf, weil er ein sehr problemorientierter Mensch ist. Und er beklagt sich ständig und nörgelt viel herum. Und das macht er mit allen Kollegen und zieht damit jeden herunter. Und ich hatte dann diesen Kollegen am Telefon und er fing schon wieder an zu klagen. Und ich sagte ihm, dass er mir das schon 20 Mal erzählt hat und ich jetzt nicht weiter zuhören kann. Und schon war der Konflikt da. Und es ging dann hin und her. Und später begegneten wir uns nochmal und der Streit ging weiter. Er wurde emotional, ich wurde emotional und wir gingen wieder auseinander. Und in diesem Streitgespräch habe ich eine Sache gesagt, die mir im Nachhinein leid getan hat. Nachdem er zu mir gesagt hatte, dass er sowieso nur noch 9 Monate bis zu seiner Pension hat und deswegen sich jetzt nicht groß bemühen muss, war meine Reaktion, das interessiert mich doch nicht. Das ist mir doch egal. Und das hat mir im Nachhinein leid getan. Auf jeden Fall regte ich mich dann noch über diesen Kollegen auf und ging dann zurück in mein Büro. Und während ich dann in meinem Büro saß und so langsam von meinen Emotionen runterkam, dachte ich weiter über diesen Kollegen nach. Und mir fiel ein, dass mir ein anderer Kollege mal erzählt hatte, dass dieser ältere Kollege total zerstritten mit seiner Familie ist und einsam und alleine lebt. Und ich dachte darüber nach, dass er wahrscheinlich ziemlich verzweifelt sein muss und nie gelernt hat, seine Konflikte zu lösen. Und dass er wahrscheinlich nicht mehr so viele Jahre zu leben hat, auch so wie er aussieht. Und nach seinem Tod wohl nicht bei Gott sein wird. Und ich musste sogar irgendwie an meinen verstorbenen Vater denken. Und ich fing an, Mitleid mit diesem Kollegen zu haben und sogar Liebe für ihn zu empfinden. All der Groll war plötzlich weg. Und ich empfand das Bedürfnis, mich bei ihm zu entschuldigen. Also ging ich diese Woche am Mittwoch zu ihm und entschuldigte mich bei ihm. Und es war offensichtlich, dass er sich gefreut hat. Er hat versucht, es sich nicht anmerken zu lassen und wieder irgendwie geklagt über die, niedrige Pension, die auf ihn wartet und so weiter. Aber ich habe gemerkt, dass er happy war. Und wir hatten noch ein sehr gutes Gespräch. Warum erzähle ich das? Ich bin überzeugt, Gott hat mir diesen Blick geschenkt, in diesem Moment. Er hat mir es geschenkt, diesen Kollegen mit Gottes Augen sehen zu können. Und ich weiß nicht viel über diesen Kollegen, aber was ich weiß, hat gereicht, um mir mit ganzem Herzen vergeben zu können. Dieser Blick hat mir geholfen und ich möchte mehr die Menschen so sehen, wie Gott sie sieht. Im Gegensatz zu Gott sehen wir nicht alles. Wir kennen das Leben der anderen nur sehr bruchstückhaft. Wir sehen oft nur diesen sündhaften Ist-Zustand. Selbst unter den Geschwistern manchmal. Aber wenn Gott uns Christen ansieht, dann sieht er einen anderen Ist-Zustand. Er sieht Jesus in uns. Er sieht seinen Geist in uns. Und Gottes Geist hilft uns, angemessen zu urteilen. Im 1. Korinther 2 ist sehr gut beschrieben, wie Gottes Geist uns hilft. 1. Korinther 2, Verse 14 bis 16. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über all diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Es heißt ja in der Schrift: Wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Wir haben den Geist Christi in uns und dieser Geist hilft uns, mit Gottes Augen zu sehen. Gott hat uns dieses Geheimnis, wie es hier heißt, offenbart. Er hat uns eine geistliche Sehhilfe gegeben, mit der wir nun klarer sehen und klarer urteilen können. Ein weiterer Vers, der beschreibt, dass Jesus in uns wohnt, ist im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 26 bis 28. Ich lese mal, Kolosser 1, 26 bis 28. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Christus ist in uns. Wir haben seinen Geist in der Taufe empfangen. Und Gott will sich durch uns den Menschen offenbaren. Er möchte auch, dass wir ihn ineinander erkennen und sein Licht ineinander sehen. Die Frage ist, sehen wir ihn ineinander? Siehst du Gott in deinen Geschwistern? Wenn ja, welche Seiten von ihm siehst du in ihnen? Sagst du es deinen Geschwistern, was du von Jesus in ihnen siehst? Siehst du Jesus, wenn du in den Spiegel schaust? Wie wäre es, wenn wir einander mehr mit Gottes Augen sehen würden? Was würde sich an unserem Blick verändern? Was würde das für Auswirkungen auf unsere Beziehungen haben? Jesus liefert uns das perfekte Beispiel dafür, wie es aussieht, wenn man mit Gottes Augen sieht. Mit was für einem Blick wird Jesus wohl Petrus angesehen haben, nachdem dieser ihn schon dreimal verleugnet hatte? Mit was für einem Blick wird er die Ehebrecherin angesehen haben, die auf frischer Tat ertappt wurde? Mit was für einem Blick wird er während der Kreuzigung den reuigen Dieb an seiner Seite angesehen haben? Waren es alles nicht Blicke des Mitleids, der Güte und der liebenden Vergebung, mit der er die Menschen sah? Zum Schluss möchte ich noch mit euch im Johannes 8, Vers 12 lesen. Hier ist von dem Licht Jesu die Rede. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist das geistliche Licht der Welt, so wie die Sonne das natürliche Licht der Welt ist. Und wer ihm nachfolgt, steht hier, wird das Licht des Lebens haben. In Matthäus 6 sagt er sogar: Ihr seid das Licht der Welt. Ohne Licht können wir nichts sehen, weder physisch noch geistlich. Und egal, wie scharf unsere Augen sind, wir brauchen Licht. Früher waren wir geistig gesehen blind, aber Gott hat uns die Augen geöffnet, so dass wir jetzt sehen können. Und da wir Christus in uns haben, können wir sein Licht auch ineinander sehen. Da wir auf Jesus schauen, können wir sein Licht auch reflektieren. Und es ist wichtig, dass wir offen und demütig bleiben, dass wir neugierig sind und nachfragen, dass wir einander besser kennenlernen wollen. Ich merke immer wieder, dass ich selbst die Geschwister in meinem Bibelkreis, die ich zum Teil schon so viele Jahre kenne, noch nicht so gut kenne, wie ich eigentlich dachte, dass ich noch nicht so viel über sie weiß. Und ich habe mich mal gefragt, welche Eigenschaften von Jesus ich in den Geschwistern aus meinem Bibelkreis sehe Und hier ist das Ergebnis. In Mattes sehe ich Gottes Ruhe und Unerschütterlichkeit. In Miriam sehe ich Gottes Freude und Herzlichkeit. In Oliver sehe ich Gottes Hilfsbereitschaft und Gottes Zuspruch. In Annette sehe ich Gottes Gefühlswelt, vor allem seine Einfühlsamkeit. In Samir sehe ich Gottes Treue und Standhaftigkeit. In Dieter sehe ich Gottes Lösungsorientiertheit, Gottes Zuversicht. In Sandra sehe ich Gottes Verletzlichkeit und Vergebung. In Charlie sehe ich Gottes Zurückhaltung und Gottes Humor. In Jördis sehe ich Gottes Ehrlichkeit und Hoffnung. Und in Justine sehe ich natürlich Gottes Schönheit in ihrem Aussehen. Aber ich sehe in ihr auch dieses Schöpferische, Kreative. Sie mag es um sich herum schön zu haben. Die Frage ist nur, warum hat sie mich geheiratet? Naja, es heißt ja, die Liebe macht blind. Die Liebe macht blind. Frag dich doch mal, welche Eigenschaften von Jesus du in deinen Geschwistern siehst und drück es ihnen aus. Mit Gottes Augen sehen ist ein Schlüssel, um Jesus nachfolgen zu können. Es hilft uns, einander besser verstehen, zu wollen und zu können. Es hilft uns, Mitleid miteinander zu haben und einander helfen zu wollen. Es hilft uns, zu lieben und zu erkennen, wer wir eigentlich sein können. Wen sah Jesus, als er Petrus ansah? Er sah in ihm Kephas, den Felsen, auf dem er seine Gemeinde bauen wollte. Wen sah Jesus, als er Nathanael ansah? Er sah einen wahren Israeliten, einen durch und durch aufrichtigen, rechtschaffenen Mann. Wen sah Jesus in Johannes? Er sah in ihm den Apostel der Liebe. Wir können von Jesus lernen, einander so anzusehen, wie er uns ansieht. Und zwar mit liebenden Augen. So wie er zum Beispiel auch den reichen Jüngling ansah. Wir können lernen, gerecht zu urteilen und klarer sehen, weil wir sein Licht in unserem Leben haben. Und versuch mal in der kommenden Woche, die Menschen um dich herum mehr mit Gottes Augen zu sehen. Deinen Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Freunde und Familienmitglieder. Und sieh mal, was passiert. Sie alle sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Sie alle sind Gottes Kinder. Und sei dir bewusst, dass du in einigen Gottes Licht sehen kannst und wiederum für andere selber ein Licht bist, weil Jesus in dir ist. Ich wünsche jedem Einzelnen von euch eine wunderschöne Woche. Amen.